Ja, sehr geehrter Herr Professor Heister, ich sage jetzt lieber Herr Gruber, weil wir uns in Telefonaten und im inhaltlichen Austausch tatsächlich schon ein ganzes Stück näher gekommen sind. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen und Kolleginnen, zunächst Dank für die Einladung zu Ihrer interessanten und wichtigen Veranstaltung. Sie haben mir ein schwieriges Thema eigentlich auf den Weg gegeben, Commitment durch Kommunikation, Grundlage für die Bildungsdemokratie. Ich musste da auch erst ein Brainstorming machen, was kann man darunter eigentlich auch wirklich fassen. Und glaube aber genau, dass man hier die Vernetzungsideen und die Kooperationsideen, die Idee, dass das lebenslange Lernen nicht mehr versäult stattfinden darf, sondern dass die Institutionen, die damit befasst sind, in eine enge Kommunikation treten müssen, dass man das hier ganz und prima bearbeiten kann. Der Idee der Qualitätssicherung ist DEQAFET ist ein Label, ein wichtiges Label, das mittlerweile sehr bekannt ist, auch in der Fachdiskussion. Wir haben letzte Woche in München die Deutsche Gesellschaft für Evaluationsforschung, Europäische Gesellschaft für Evaluationsforschung zu Gast gehabt mit 400 Gästen. Auch da spielte die Qualitätssicherung im Bereich der beruflichen Bildung eine wichtige Rolle. Ich selbst werde mich aber, wie gesagt, nicht mit Qualitätssicherung spezifisch, sind viele Fachleute jetzt hier, die das seit Jahren machen, sondern ein bisschen aus einer allgemeineren Perspektive mit diesem Thema auseinandersetzen. Ich stütze mich knapp, also natürlich auf die Bildungsberichterstattung, Bildung in Deutschland. Seit 2006 bin ich im wissenschaftlichen Beirat dieser Arbeitsgruppe Bildungsberichterstattung und werde einige Trends im Hintergrund auch haben, ohne die statistischen Zahlen fortwährend zu referieren. Ich stütze mich auf amerikanische Arbeiten zum Neoinstitutionalismus, das ist mir sehr wichtig. Das wird auch noch wichtig werden von DiMaggio, Paul, von Scott, von Meyer. Das ist etwas, was in Deutschland in den letzten Jahren verstärkt aufgearbeitet wird. Und ich stütze mich auf eigene Arbeiten. Wir haben 8 Jahre die Learning Regions evaluiert, begleitet, sind auch bei Lernen vor Ort in bestimmten Bereichen aktiv und auch in einigen internationalen Projekten. Aufbauen werde ich diesen Vortrag wie folgt. Ich werde erst eingehen auf die gesellschaftlichen Herausforderungen an die Bildungsdemokratie. Welche Herausforderungen stellen sich eigentlich unter diesem wichtigen Begriff der Bildungsdemokratie? Dann, warum interorganisationale Kooperation und welche Bedeutung hat Kommunikation? Ich gehe auf Professionalitätsfragen ein und am Schluss auch auf Aspekte einer kommunikativ getragenen Führung. Das ist mir sehr wichtig, weil wir können nicht nur Qualitäts- und Kommunikation postulieren, es muss Personal bei den Beschäftigten und im Führungspersonal verankert werden. Und das ist mir dann auch noch bedeutsam. Zunächst also gesellschaftliche Herausforderungen an die Bildungsdemokratie. Man kann sehr unterschiedlich an dieses Thema herangehen. Ich habe mal versucht, einige Herausforderungen an die Bildungsdemokratie unter dem Aspekt des lebenslangen Lernens aus verschiedensten gesellschaftstheoretischen Richtungen nur zu benennen. Ich kann das nur thesenhaft machen. Haben wir die Wissensgesellschaft vor uns? Ist ganz klar, wir brauchen künftig, und das ist analytisch gut ausgewiesen, mehr Problemlösekompetenz in der jüngeren Generation. Wir brauchen mehr fluide Intelligenz. Wir brauchen auch kristalline Intelligenz, die wir nutzen, jung und alt. Muss hier zusammenarbeiten in dieser Wissensgesellschaft. Wir brauchen ein kreatives Potenzial. Wie erzeugen wir das? Das ist eine wichtige Frage. Aus der Sicht der Risikogesellschaft ist deutlich, dass gerade jüngere Personen immer auf der eigenen Suche und auf der eigenen Findung ihrer Berufswünsche und Interessen sind und weniger als früher. Das ist zwar nicht so stark, wie man es vielleicht meint, aber sie werden beeinflusst von ihren Eltern, aber sie folgen den beruflichen Spuren ihrer Eltern weniger. Sie müssen eine eigene berufliche Identität, überhaupt eine eigene Identität konstruieren. Das ist eine große Freiheit und eine große Überforderung für manch andere. Die Risikogesellschaft birgt, Herr Beck hat das, also ein Kollege und Soziologe Ulrich Beck, bei uns sehr klar herausgearbeitet, ist aber eine Herausforderung für die Bildungsdemokratie. In der Arbeitsgesellschaft, ich selbst habe noch promoviert, über Qualifikation und berufliche Sozialisation erwerbstätiger Jugendlicher in den 70er Jahren. Wir haben noch so eine Polarisierungsthese im Blick gehabt, zum Teil sogar eine Dequalifizierungsthese. Oh Gott, war die falsch, wenn man das aus heutiger Sicht betrachtet. Wir haben einen ganz klar und einen statistisch klar belegbaren, starken Trend zu höheren Fachkompetenzen, zu einer höheren Qualifizierung. Natürlich haben wir auf der Schattenseite dieser Arbeitsgesellschaft auch immer noch Deutschland im Vergleich international vielleicht etwas niedriger, aber trotzdem eine hohe Arbeitslosigkeit. Und wir haben ein Parallelsystem im Jugendbereich, das sehr kritisch diskutiert wird in der Bereich der Bildungsforschung. Ich finde es extrem bedeutsam. Hätten wir es nicht, es integriert 30% eines Altersjahrgangs groß, einer zurzeit, hätten wir es nicht, wo wären diese Jugendlichen? Hätten wir nicht spanische Verhältnisse? Fragezeichen. Wir brauchen es nicht so rigide, dass daraus nicht auch wiederum Personen, die es durchlaufen haben, vielleicht doch in eine duale Ausbildung, in eine Berufsausbildung einmünden. Generell aber festzuhalten, Bildungsdemokratie basiert auf höheren Fachkompetenzen, und zwar in der beruflichen Bildung genauso wie im akademischen Bereich. Die Zivilgesellschaft strebt an eine höhere Partizipationskompetenz, die Fähigkeit, Solidarität auch wirklich zu leben, auch in Betrieben Anteil zu nehmen, sich zu interessieren für betriebliche Abläufe. Also auch das ist eine Herausforderung für Bildung, wenn wir Bildung nicht ganz eng als eine Reaktion auf Qualifikationsanforderungen im engsten Sinne fassen, was wir heute nicht mehr tun unter dem Kompetenzbegriff. Wir leben, noch vor 10 Jahren war es immer schwierig, diesen Begriff zu formulieren, aber heute ist er, glaube ich, wirklich akzeptiert in einer Einwanderungsgesellschaft, die nach wie vor mit dem Problem konfrontiert ist, dass die Migranten noch nicht in der beruflichen Bildung, in der schulischen Bildung und auch in der akademischen Bildung die Integration haben, die eine Gleichstellung bedeuten würde, wenngleich eindeutige Verbesserungen feststellbar sind durch eine Vielzahl von Maßnahmen in den letzten 10 Jahren. Wir brauchen aber auch in einer Einwanderungsgesellschaft interkulturelle Kompetenz, die Fähigkeit, die Traditionen der anderen, die Religionen der anderen, die Lebensweisen der anderen besser zu verstehen, um darauf eingehen zu können. Allerdings müssen wir auch von den anderen erwarten, selbstverständlich, dass sie die europäischen und auch in Deutschland gegebenen Lebensweisen kennen und auch darauf positiv reagieren. Hier ist eine Interaktion gefordert, eine interkulturelle Kompetenz, wie man es vielleicht zusammenfassen könnte. Der Begriff der Erlebnisgesellschaft ist auch interessant, ist mit Milieuforschung verbunden. Natürlich ist es so, dass die Bildung, die wir uns aneignen, auch die berufliche Ausbildung, Lebensstile möglich macht. Dass ein bestimmter Habitus lebbar wird. Der Habitus wird nach Pierre Bourdieu, den wir kennen, stark in der Familie geprägt, aber natürlich auch noch korrigiert, verändert, erweitert in unseren Bildungseinrichtungen. Und wir wollen unsere Bildung auch in unserem Konsum, auch in unseren Lebensgewohnheiten, in unseren kulturellen Interessen ausdrücken. Wir können gar nicht anders. Das Problem übrigens in der Erlebnisgesellschaft ist durchaus, dass soziale Milieus sich voneinander versuchen, auch abzugrenzen und auch hier Kommunikation gestiftet werden muss. Und wir leben, ich vermeide den Begriff der alternden Gesellschaft, der hat so negative Konnotationen. Das Gleiche sagen Sie aus, wenn wir sagen, wir leben in einer Gesellschaft des langen Lebens, in der in etwa alle 10 Jahre die Lebenserwartung von Frauen und Männern zurzeit von 1,5 bis 2 Jahre steigt, nach wie vor. Das muss nicht und wird nicht immer so sein, aber wir sind in dieser Phase und das bedeutet aber auch zweierlei demografischer Wandel, kleinere und kleiner werdenden soziale Gruppen, die in die berufliche Bildung übergehen und eine längere Lebensarbeitszeit der Älteren, eine deutlich erhöhte Erwerbstätigenquote, die ist ja richtiggehend explodiert in den letzten 5 bis 10 Jahren, der über 55-Jährigen und damit auch verbunden eine enorme Ansteigung von 8% innerhalb von ganz kurzer Zeit der Weiterbildungsquote. Also da ist etwas im Gange, aber wir gucken nicht nur auf die Älteren, wenn wir von der Gesellschaft des langen Lebens sprechen, sondern auf die demografische Entwicklung insgesamt und auf die Notwendigkeit, dass Generationen auch am Arbeitsplatz einerseits die fluide Intelligenz der Jungen und die kristalline, erfahrungsgesättigte Intelligenz der Älteren zusammengebracht werden. Das halte ich für eine sehr starke Herausforderung auch in einer Bildungsdemokratie. So, jetzt gehe ich mal einfach so. So, gut. Warum interorganisationale Kooperation und Kommunikation? Schon in den lernenden Regionen haben wir festgestellt, dass es notwendig ist, dass allgemeinbildende Schulen, berufsbildende Schulen, Hochschulen versuchen, zusammenzuarbeiten. Institutionen, die sich bislang noch vor 10 Jahren kaum berührt haben, kaum miteinander gesprochen haben. Kulturelle, soziokulturelle Einrichtungen sind wichtig, weil sie zum Beispiel, nur ein Beispiel, auch die Migrantenperspektiven stärker zum Ausdruck bringen. Betriebe sind extrem wichtig, und zwar in allen, die Großbetriebe, Mittelbetriebe, die Kleinbetriebe und die damit auch in Verbindung stehenden Kammern, Gewerkschaften, die Organisationen der Wirtschaftsförderung. Das ist auch etwas, was in den Lernregionen zusammenwuchs. Das ist fast etwas übertrieben gesagt, aber in Berührung kam zumindest. Es wurden Anfänge gemacht. Bildungsberatungsstellen sind entstanden und Lehrende und Lernende, die sich sehr fremd gegenüberstanden, zum Teil sogar, wir haben jetzt empirische Studien gemacht, kommt im Belz Verlag, feindlich gegenüberstehen. Wenn der Grundschullehrer, jetzt reden wir mal nicht über Berufsbildung, sagt, ich rede doch nicht mit einer Erzieherin, die soll doch erstmal eine pädagogische Ausbildung machen. Und die Erzieherin sagt, ich fühle mich derartig von den Grundschullehrern abgekanzelt und nicht ernst genommen, dann haben wir ein Problem im Kontext des lebenslangen Lernens. Das kann man auch teilweise auf die Kommunikation zwischen Lehrern, Ausbildern, Hochschullehrern übertragen. Da gibt es sehr, sehr viel auch an Arbeit im Kontext der Professionen noch zu leisten. Die Netzwerke sind wichtiger geworden, soziale Netzwerke, aber was sind das eigentlich? Mir gefällt diese Definition recht gut. Netzwerke, die wir brauchen, um lebenslanges Lernen also zu fördern, sind eigenständige Formen der Koordination von Interaktion, deren Kern, ich unterstreiche das, die vertrauensvolle Kooperation, ich unterstreiche autonomer, aber interdependenter Akteure ist. Akteure, die für einen begrenzten Zeitraum häufig zusammenarbeiten und dabei auf die Interessen des jeweiligen Partners Rücksicht nehmen, weil sie auf diese Weise ausgewählte Ziele, die sie selbst haben, besser realisieren können als durch ein nicht koordiniertes Handeln. Diese Netzwerke, wenn wir sie so definieren, kann man trotzdem in vieler Hinsicht auch nochmal differenzieren. Eine wichtige Unterscheidung sind die Strong Ties und die Weak Ties, ein Begriff, den wir von Granovetter haben, aus anderen Kontexten. Strong Ties sind rechtlich fixierte Formen der Zusammenarbeit, da haben wir vielfach. Weak Ties ist das regelmäßige Treffen, das Austauschen von Kommunikation, also die lose gekoppelten Systeme, würde man in einer systemtheoretischen Sprache sagen. Beide Formen der Netzwerke sind extrem wichtig. Und ich habe einen Artikel geschrieben über die Stärke der schwachen Beziehungen zwischen Organisationen, weil dieses sich austauschen und voneinander etwas wissen ist auch ein ganz wichtiges soziales Kapital. Wir unterscheiden auch die horizontale und die vertikale Kooperation im Kontext der Netzwerke. Gerade für das lebenslange Lernen sind die vertikalen Kooperationen so wichtig. Also, die Sekundarschule 1 und die Sekundarschule 2 oder die berufliche Bildung und dann die Weiterbildung und die Hochschulen, vertikale. Warum sollte das lebenslange Lernen nur in der Verantwortung des Einzelnen stehen und wir lassen ihn alleine? Wir haben viele Möglichkeiten, Curricula aufeinander abzustimmen, Beratung aufeinander abzustimmen, vielleicht die Selektion aufeinander abzustimmen. Das ist vertikale Kooperation, die in Gang gesetzt worden ist, aber noch nicht so lange, aber seit 10 Jahren schon. Und wir haben die horizontale Kooperation, die Kooperation der Berufsschulen, die Kooperation der Betriebe, die Kooperation der Hochschulen. Auch die ist natürlich bedeutsam, um lebenslanges Lernen auch zu befördern. Ein Beispiel nur, dass Sie kennen, was eigentlich in vielen Regionen mittlerweile doch recht gut verankert ist, das Commitment durch Kommunikation im Bereich des systematischen Übergangsmanagements. Frühzeitige Berufsorientierung, ich nenne es nur kurz, die Einblick in die Arbeitswelt, wenn man noch in der Schule ist, die individuelle Beratung von Jugendlichen mit Förderbedarf, die Steuerung dann des Übergangs in die Arbeitswelt durch also das Erkennen auch wirtschaftlicher und auch formulierter Qualifikationsanforderungen und dann die ausbildungsvorbereitenden Praktika für Schulabgänger, auch ohne Ausbildungsplatz, aber auch solche, die einen Ausbildungsplatz eben schon im Blick haben. Hier ist viel geschehen zwischen Schulen und Betrieben, das muss man unterstreichen, und zwar sehr Positives. Die Übergänge sind hier transparenter geworden, sind etwas entschärft worden und es werden sicherere Übergänge geschaffen. Und da finde ich übrigens, auch das darf ich mal in Klammern sagen, die berufliche Bildung ein Stück weiter als die Hochschule. Wir haben sehr viele Fehlallokationen in der Hochschule. Da fangen Personen an, etwas zu studieren, was sie nach ein, zwei Semestern erkennen. Das ist nicht mein Fach. Hätte man vorher etwas genauer und intensiver zusammengearbeitet, dann wären solche Fehlallokationen etwas zu minimieren. Das, was wir da machen, diese Vernetzung ist kein deutscher oder europäisch isolierter Ansatz. Ich hatte die Gelegenheit im letzten Jahr, einige Wochen in den USA mit der Mercator Stiftung, die auch Ideen hat, eine intensivere Vernetzung vielleicht in NRW, in einzelnen Schwerpunktregionen herzustellen, den Collective Impact Ansatz in Seattle vor allen Dingen zu untersuchen. Und das, was wir festgestellt haben, und das ist jetzt der Collective Impact Ansatz, der war so unglaublich parallel zu unseren eigenen Erkenntnissen, aber ich möchte ihn trotzdem nochmal kurz referieren. Wir brauchen eine gemeinsame Agenda zwischen den verschiedenen Akteuren, die gleiche oder eine ähnliche Vision, und darüber müssen wir uns verständigen. Wir brauchen, und da sind die Amerikaner sehr viel härter als wir, Messwerte, ein Evaluationssystem, das sehr regelmäßig die Veränderungen, zum Beispiel hier ging es um einen enormen Dropout, den ich mir so hoch gar nicht vorgestellt habe in Seattle, in der Schule, mit den enormen Problemen, also sowohl an die Hochschulen als auch in die berufliche Bildung überzugehen, trotz dieser unterschiedlichen Systeme war das ein großes Problem. Aber diese Messwerte, die Veränderungen aufgrund von gemeinsamen Aktionen immer wieder mitzuteilen und zu verarbeiten, sich gegenseitig verstärken, zu koordinieren, laufend zu kommunizieren, in permanenten Arbeitskreisen, eine beständige, offene Kommunikation wurde hier eingerichtet und das ist vielleicht auch etwas sehr Typisches für die USA, man hat Supportorganisationen, man hat dort, wir brauchen sie auch in Deutschland, bei uns werden es aber nicht so sehr die Stiftungen sein. Dort sind es die Stiftungen, die extrem viel Geld in solche Initiativen auch hineingeben. Wir brauchen stärker die öffentliche Hand auch. Ist meine Erkenntnis, also wenn ich da manches vergleiche. Manches ist vielleicht auch über Stiftungen zu regeln, aber nicht alles. Das sind Erkenntnisse vom Collective Impact Approach und Ablaufprozesse für Vernetzung, die nötig sind. Vernetzen in den lernenden Regionen, das ist nur ein Ausschnitt. Und ich will nur hinweisen, also diese, ich hatte es ja auch schon gesagt, allgemeinbildende Schulen, Berufsschulen, Betriebe, Weiterbildungseinrichtungen, auch weitere Akteure der Jugendhilfe, die wir manchmal auch wirklich dringlich brauchen bei Risikogruppen, arbeiten zusammen in regionalen Netzwerken, um zu kooperieren. Und diese Kooperation hat viele Gesichter. Wir haben festgestellt, es gibt sowas wie eine komplementäre Kooperation. Das heißt also, es werden zum Beispiel Aufgaben jetzt erfüllt, trägerübergreifende Beratung zum Beispiel, trägerübergreifende Beratung, komplementär zu dem, was eigentlich schon existiert, aber bislang nicht hinreichend breit angeboten worden ist. Es gab projektorientierte Kooperation, die befristete Einstellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, auch durchaus in Absprache zwischen unterschiedlichen Institutionen, zum Teil auch, man musste da natürlich auch Geld einwerben, gab es auch. Das waren EU-Gelder primär bei den Learning Regions. Das ist uns endlich mal gelungen, wirklich in einem enormen Maße europäische Gelder für unsere Kooperationsprojekte auch einzuwerben. Das finde ich sehr positiv an dieser Initiative. Es gab supportive Kooperation. Es ist einfach so, Wer sich um Gelder bemüht hat und sich vernetzt auch aufgestellt hat, der ist in der Lage, dann auch bei der Akquisition von neuen finanziellen Mitteln hochkompetent zu sein. Also diese Initiativen waren wieder in der Lage, dann auch bei den Lernen vor Ort, aber bei vielen anderen auch Finanztöpfen ihre Anträge so zu formulieren, dass sie große Chance hatten, auch akzeptiert zu werden. Und das Idealbild, dass die integrative Kooperation, die ressortübergreifende interorganisationale Kooperation auch in Regionen, und da muss man schon wissen, dass das Schulreferat und das Wirtschaftsreferat und das Sozialreferat manchmal sehr wenig bislang miteinander gesprochen haben. Geht aber nicht, wenn sie versuchen, eine optimale Kooperation und das lebenslange Lernen optimal zu fördern.